Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für die Einladung. Aber ich muss sagen, ich hätte das gestern gerne vor einem Jahr diese Rede gehalten. Da hätten wir wirklich viel mehr Anlass zur Freude, zwar nur zum Anlass zum 19. Jahrestag der friedlichen Revolution in Ostmitteleuropa und nicht zum 20. Denn in diesem Jahr überschattet die Finanzkrise, aber auch die Hängepartie der Georgienkrise. Die ist vergessen, aber noch nicht zu Ende gespielt. Trotzdem, ich werde mich bemühen, auch den Bogen zu spannen zwischen dem Jahr 89 und unserer heutigen Situation mit einem Ausblick in die Zukunft auch. Nun, vor zwei Tagen schloss Adam Michnik hier in Berlin eine frenetische Bilanz des Jahres 89 mit einem engagierten Bekenntnis zur Republik Europa des 21. Jahrhunderts. Ich will jetzt meine Analyse nicht nach seinen Grundlinien wiederholen. Er hat die herausragende Rolle Gorbatschows als die Nummer eins betont, dann die gähnende Vereinsamung der Strategen der Solidarność in Europa, als sie sich im Frühjahr 89 auf einen runden Tisch mit den regierenden Kommunisten einließen, ohne übrigens jegliche Garantie, dass die Abmachungen der partiellen Machtabgabe durch das Ancien Regime auch tatsächlich eingehalten sein und nicht wieder die Panzer den Lauf der Geschichte bestimmen werden. Ich will auch nicht die Rolle internationaler Akteure skizzieren, Carter, Reagan, Johannes Paul II., auch Helmut Kohl. Dennoch möchte ich in diesen Rückblick mit einer Bemerkung abschließen, dass die Öffnung der Grenze durch die Ungarn, die die Fluchtwelle der DDR-Deutschen in Gang gesetzt hatte, einige Tage nach den ersten halbfreien Wahlen in einem Ostblock am 4. Juni in Polen erfolgte. Dort nämlich in Polen begannen 89 die Dominosteine zu fallen, die im November die Öffnung der Berliner Mauer zur Folge hatten. An diese geschichtliche Wahrheit erinnere ich, weil man sie manchmal vergisst und das Jahr 89 zu leicht zum deutschen Jahr stilisiert. Solche Bücher können Sie hier gleich um die Ecke kaufen. Also eine deutsche Nabelschau geben diese Titel sehr gut wieder. Trotzdem, es war kein polnisches, kein deutsches, es war ein europäisches Jahr, das sich in Ostmitteleuropa abspielte, und Gorbatschow gebührt uns allen natürlich auch Dank, obwohl er das nicht erreichen wollte, was er erreicht hatte. Und nun kann ich prompt in medias res der mir vorgegebenen Themen einsteigen. Wo steht Europa 20 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus? Wie ist das Fazit der Transformation in Ostmitteleuropa und wohin geht die Reise jetzt? Wo sind die Vektoren Europas für die Zukunft? Zuerst einmal haben wir Europäer der Außenwelt eine, trotz allem, trotz der Finanzkrise, eine Erfolgsstory zu erzählen. In Europa ist in diesen zwei Jahrzehnten durch die Erweiterung der EU um die früheren Ostblockstaaten eine Friedenszone beträchtlich größer und stabiler geworden. Polen und Litauer, Rumänen und Ungarn und Slowaken legten ihre historischen Fäden bei, um in die EU und in die NATO gelangen zu können. Auch der derzeitige deutsch-polnische Streit betrifft höchstens die Art der historischen Erinnerung und nicht ist kein unlösbarer Zusammenprall der nationalen Interessen. In der Politik darf man sich nicht auf Abwege alternativer Abläufe der Geschichte irreleiten lassen. Doch die These, darf in den Raum gestellt bleiben, hätte 89 das alte Jugoslawien die Chance gehabt, in die EWG irgendwann mal aufgenommen zu werden, unter Erfüllung natürlich klar definierter Reformen, die auch das innere Gleichgewicht verschiedener Ethnien betreffen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu einem Gemetzel auf dem Balkan gekommen. Denn die EWG bzw. die EU wurde allgemein in unserem Teil Europas als eine normgebende Instanz akzeptiert und das gilt nach wie vor, trotz aller Rückschläge und retardierenden Phasen. Und das muss als ein Fundament der ganzen Entwicklung der letzten 20 Jahre erwähnt werden. Diese These erscheint heute als zu abwegig vielleicht im Hinblick auf Jugoslawien. Haben wir etwa keine Querelen mit der Renationalisierung der EU-Teilstaaten? Haben etwa die Franzosen, Niederländer und Iren allesamt alt EU-Europäer den Verfassungsvertrag nicht zu Fall gebracht, bis jetzt? Hat ein deutscher Kanzler in den letzten 10 Jahren die deutschen Interessen im Hinblick auf Amerika- und Russlandpolitik nicht in den Vordergrund gestellt? Hat man in Berlin nicht genörgelt, dass das schöne deutsche Geld von Brüssel verbraten werde? Und die Frage, werden in diesem Jahr, in dem deutschen Jahr der deutschen Wahlen, Bundestagswahlen, werden die CSU und die SPD nicht wiederholt gegen die polnischen Fliesenleger Stimmung machen und eine Kürzung des deutschen Beitrages in die EU-Kasse fordern und versprechen? Und umgekehrt, werden die in Polen 2010, also in einem Jahr, die Nationalkonservativen die Präsidentschaftswahlen, die wir haben werden, zu einer Neuauflage der Schlacht bei Tannenberg von vor genau 600 Jahren, 2000 Jahre Teutoburger Wald, 600 Jahre Grunwald oder Tannenberg und dort den Kampf der sogenannten wahren Polen gegen den germanophilen Kaschuben inszenieren? Das sind alles journalistische Fragezeichen, aber ist letztendlich für die Entwicklung Europas zweitrangig. 20 Jahre nach dem Zerfall des Kommunismus scheint die EU irgendwie doch im Sande zu stecken, aber sie ist da, sie besteht. Die Beteiligung an den EU-Parlamentswahlen ist beschämend gering. Die Klagen über die mangelnde innere Demokratie und Transparenz der EU-Institutionen wetteifern mit dem Jammern über die fehlende europäische Öffentlichkeit. Zugleich aber ist die Warteschlange vor der EU-Tür lang. Die Türkei, die Balkanstaaten, die Ukraine, Georgien. Auch wenn im alten Europa der Wille zur Aufnahme weiterer Kandidaten rapide geschrumpft ist, die Beitrittswilligen sind da. Die EU ist das erste nicht-imperiale Imperium, meint Vorsitzender der EU-Kommission, Herr Barroso. Und die Europäer beginnen zu merken, dass sie Bürger eines neuen Europas sind. Da hat Adam Michnik recht mit seinem Aufruf zur Republik Europa, zu Rzeczpospolita Europa, wie man das auf Polnisch sehr schön in der Sprache des 17. Jahrhunderts sagen könnte, oder Respublika Europeana. Ob sie wirklich ein Imperium ist, weiß ich nicht, obwohl unsere Anrainerstaaten wie die Ukraine und die Türkei die EU-Regelungen übernehmen, auch wenn sie derzeit keine Chancen haben, aufgenommen zu werden. Die Gesundheitsnormen für die Arbeiter, die Staatsunterstützung für die Industrie, die Frauenrechte oder die Normen des Umweltschutzes, des Umgangs mit den Kindern und ethnischen Minderheiten. Das heißt, sie sind bereit, auch normgebende Instanz der EU anzuerkennen. Sie tun das auch. Und wenn sie irgendwann mal sich der Eurozone anschließen sollten, so wie wir, die Polen, die Tschechen, die Ungarn, dann werden sie auch die ausschließliche Kontrolle über ihre Wirtschaft verlieren, die sie sowieso längst nicht mehr haben, ausüben. Und wird die Ukraine und wird die Türkei irgendwann mal der Schengen-Gruppe beitreten, dann werden sie auch die Kontrolle über ihre Grenzen verlieren, genauso wie wir sie verloren haben oder abgegeben haben. Es ist ein schöner Spruch, dass sie dann, die Türkei und die Ukraine, ihre Souveränität viel mehr verlieren werden als die als der heute von den USA okkupierte Irak. Das sind alles Zitate, aber ich finde, sie sind hübsch. Herr Barroso meinte, die bisherigen Imperien wären von verschiedenen Machtzentren aus aufgezwungen. Jetzt aber haben wir das erste nicht-imperiale Imperium. Wir haben 27 Länder, die völlig freiwillig sich entscheiden, zusammenzuarbeiten und ihre Souveränität zu teilen. Ich denke, es ist eine wunderbare Konstruktion und ich bin stolz auf Sie, sagte Barroso. Und tatsächlich, das ist kein Zufall, dass die Politiker ausgerechnet aus kleinen Ländern die neue imperiale Rolle Europas als erste erkannten und akzeptierten. Als Nicolas Sarkozy kürzlich eine Wende in der europäischen Irakpolitik ankündigte, indem er sagte, dass die EU sich unverzüglich in diesem Land engagieren konnte und dem Land Erfolg, um dem Land Erfolg zu bescheiden, haben das viele als eine Geste des französischen Präsidenten an den gerade in den USA gewählten Barack Obama verstanden. Tatsächlich aber hat Sarkozy nur das wiederholt, was ein lettischer Kommissar längst in Bagdad ausgehandelt hatte. Das heißt, gerade die neuen kleinen Länder sind die Fürsprecher, aktive Fürsprecher einer Europäisierung der eigenen Politik, inklusive auch der Energiepolitik. Wir haben auch in diesen 20 Jahren Ansätze einer gemeinsamen Außenpolitik, und zwar das beste Beispiel dafür ist, das ist der Herbst 2004, als während der Revolution in Orange in Kiew die EU zweigleisig fuhr. Das heißt, die EU-Staatspräsidenten der EU-Länder Litauen und Polen vermittelten in Kiew, während der deutsche Bundeskanzler und der französische Staatspräsident in Moskau Druck ausübten, damit Moskau nicht militärisch eingreift zugunsten des Wahlfälschers. Das heißt, es gibt Beispiele dafür, dass die Europäer trotz der großen Zerwürfnissen in der Amerika- oder Irak-Politik 2002, 2003 fähig waren, miteinander zu handeln und auf verschiedenen Klavieren eine gute Musik zu spielen, ohne in Dissonanzen zu verfallen. Zugleich merken die Bürger Europas langsam, dass die alte EU, in die sie hinein wollten, nicht mehr existiert. Das heißt, die Vorstellungen der polnischen Konservativen, dass sie einer EWG beitreten, die de Gaulle in den 60er Jahren sich ausgedacht und forciert hatte, das ist eine Chimäre, das haben unsere polnischen Nationalkonservativen sehr schnell gemerkt. Und ob zwar sie im Wahlkampf 2005 in ihrem Europa-Programm faktisch einen Austritt aus der EU erklärten, weil sie nicht das Prinzip, dass das europäische Recht, das nationale Recht brechen sollte, akzeptieren wollten. Aber sehr schnell haben sie gemerkt, dass gerade das polnische Interessen, nationale Interessen nur im Rahmen einer gemeinsamen Energie- oder Sicherheits- oder Außenpolitik im Hinblick auf Russland gewahrt werden kann. Und sehr schnell haben sie sich, innerhalb von einem Jahr, haben sie sich zu den Befürwortern der gemeinsamen Energiepolitik erklärt. Und gerade Deutschland wegen der Ostsee-Pipeline des Egoismus bezichtigt, des nationalen Egoismus bezichtigt. Trotzdem müsste man sich fragen, sind wir heute tatsächlich weiter auf dem Weg in diese europäische Respublika Europeana. Auf der einen Seite haben wir jetzt die Eurozone und diejenigen, die gerade wegen der Finanzkrise möglichst schnell hineinkommen können, möchten. Das polnische Beispiel ist hier interessant. Selbst die Nationalkonservative, heute in der oppositionelle Partei, die Recht und Gerechtigkeit, gibt zu, dass sie den Beitritt zu der Eurozone Polens unterstützen würde. Auf der anderen Seite sind wir heute viel weiter, als es noch Anfang dieses Jahrzehnts erschien, weit entfernt davon, tatsächlich eine europäische Entität zu schaffen. Das ist nicht nur die Frage der europäischen Symbole, die gestrichen worden sind. Ich erinnere mich noch an diese erhabene Szene, die Beitrittsfeierlichkeiten mit der blauen Europafahne und mit der Europahymne, die jetzt sozusagen illegal gehisst beziehungsweise gemurmelt werden, weil die nationalen Allüren letztendlich die Oberhand gewonnen haben in der zweiten Fassung des Verfassungsvertrags, der nach wie vor nicht angenommen worden ist. Wie also ist diese innere Conditio Europeana? Die alte Sechsergemeinschaft wurde von dem Mythos der deutsch-französischen Versöhnung getragen, aber heute stottert der deutsch-französische Motor. Nicht nur, weil der französische Staatspräsident hyperaktiv ist und die deutsche Kanzlerin zögerlich, oder weil er angelsächsisch versiert ist und Angela Merkel aus der DDR kommend diese ganze Liturgie der vielfachen Verneigungen vor der Tricolore nicht internalisiert hatte, so jedenfalls so wie Helmut Kohl. Dafür aber hat sie ein viel besseres Gespür für die östlichen Nachbarn, für Polen, auch für Russland, weil sie die beiden Länder aus ihrer Jugendzeit gut kennt. Bloß der Grund für die derzeitigen deutsch-französischen Missverständnisse scheint tiefer zu sein als nur die Mentalität der, und die Psychologie der führenden Politiker. Wenn man Peter Sloterdijk's Theorie der Nachkriegszeit liest, also ein deutscher Philosoph, der vor wenigen Monaten die deutsch-französische Versöhnung aufgekündigt hat oder sie als eine taube Nuss bloßstellte. Seine These war, Deutschland brauche kein französisches Zeugnis der guten Führung mehr, weil es sich tatsächlich gewandelt habe, während Frankreich seine Geschichtslüge der siegreichen Resistanz und der Verdrängung der Kollaboration mit dem Dritten Reich weiter pflegt, dann muss man sagen, die deutsch-polnischen Querelen, die wir in der Geschichtspolitik, ich hasse diesen Begriff, aber der ist jetzt in Mode, haben, zeigt, dass irgendein Fundament der Verständigung der Europäer über einen kritischen Zugang zu eigener und zur europäischen Geschichte uns abhanden kommt. Das ist, ich nehme Sloterdijk's Philippika ziemlich ernst, auch wenn ich die deutsch-polnischen Querelen nicht überbewerte, weil der Dialog doch tiefer geht, glaube ich sogar, als der derzeitige deutsch-französische Dialog in der Geschichte oder in der Affinität auch zueinander, auch in dieser Gemeinschaft des Streites. Die ist zwischen Deutschland und Polen heute intensiver als zwischen Deutschen und Franzosen. Und gerade in diesem Jahr der Jahrestage kann sich das, was ziemlich schief anfing in den letzten Wochen, sich zum Guten wenden, indem wir nicht nur über den Zweiten Weltkrieg nachdenken, auch über das Jahr 89, also über diese Selbstbefreiung der Ostmitteleuropäer von dem Kommunismus, sondern auch über eine Interessengemeinschaft, die uns nach wie vor die Ostmitteleuropäer verbindet, trotz aller Streitigkeiten und der Missverständnisse, die wir miteinander haben. Es ist natürlich die entscheidende Frage in diesem Ostmitteleuropa, wie ist die Position Deutschlands? Ist Deutschland, wenn der deutsch-französische Motor stottert, wie positioniert sich Deutschland, wie national, wie europäisch es ist und wie funktioniert es auch mit seinen Nachbarn und Partnern im Osten, Mitglieder der EU sind, aber auch mit den Anrainern der EU, Ukraine, Russland. Und meine These ist letztendlich auch das Verhalten der Bundesregierung in der Finanzkrise zeigt, dass da tatsächlich viel mehr Gemeinsamkeiten es in Ostmitteleuropa gibt, als man es wahrnimmt. In den Medien sind wir es gewohnt, über die Skandale oder sehr aufgebauschten Philippika und Debatten miteinander, die Beziehungen zu sehen. Ich darf nur erwähnen, die Rücksichten und das Einlenken der deutschen Regierung in den letzten Wochen auf die Erwartungen oder Forderungen oder Einwände der Ostmitteleuropäer von den Regelungen zur Klimaänderung bis hin auch zur vorsichtigen Reaktion auf die Forderungen eines massiven Staatsinterventionismus in der Finanzkrise. Es war interessant zu sehen, dass Donald Tusk und Angela Merkel die vergleichbare oder ähnliche Positionen in beiden Fällen einnahmen. Das heißt, es entsteht hier ein viel tieferes Verständnis füreinander als nur das, was uns, ich weiß nicht, der Streit um Erika Steinbach oder um das Zentrum gegen Vertreibungen und vor Augen stellt. Zumal auch dort in diesem Streit um die Geschichte die zweite Realität ausgeblendet wurde, der jahrzehntelange Dialog und die Zusammenarbeit der Deutschen aus dem Osten, die Fürsprecher und Brückenbauer in den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren waren und jetzt durch diese unsägliche Debatte völlig in Vergessen geraten sind. Europa, das ist natürlich nicht Frankreich, Deutschland, Polen, also dieses Weimarer Dreieck, das es nicht gibt, aber ab und zu mal revitalisiert wird, wenn es aus diplomatischen Gründen notwendig ist, dann wiederum eingesargt und künstlich beatmet wird dort in diesem Sarg, um zwei Jahre später wiederum rausgeholt zu werden, sondern es ist die grundsätzliche Frage, wohin gehört dieses Europa und gehören wir dieses Europa in 20, 30 Jahren? Und wenn man diese globale Perspektive einbezieht, dann sind alle unseren Querellen und Debatten wirklich eine Konstruktion oder eine neurotische Schlammschlägerei. Die Prognosen für Europa sind nicht allzu günstig. Also einerseits demografisch. Heute sind wir 500 Millionen. In 40 Jahren werden es 400 Millionen Europäer sein. Während die zivilisatorischen und wirtschaftlichen Zentren Richtung Asien, Südamerika sich verschieben werden und kein europäischer Nationalstaat eine Chance haben wird, unter den Top 10 Staat, Nationalstaat. Und selbst Europa als Ganzes wird auch im besten Falle die Nummer 5 sein. Das heißt, dieses Europa hat die einzige Chance, tatsächlich global eine Rolle zu spielen, wenn es mit der Vereinigung weitergeht und diese Phase der Renationalisierung, in der wir alle drinstecken, das heißt, angefangen mit den Alteuropäern in Paris, in Berlin und anderswo, aber natürlich auch Warschau, Prag, Tschechien und in den baltischen Staaten. Nur wenn wir diese retardierende Phase der nationalen Egoismen überwinden, haben wir eine Chance, in 30, 40 Jahren tatsächlich global präsent zu sein. Obwohl man heute aus Amerika und aus Asien manchmal ganz positive Prognosen über den Stein der Weisen, den die Europäer angeblich in der Hand halten. Ich denke hier an Jeremy Rifkin. Dieser europäische Traum soll sozusagen dem amerikanischen Traum des 19. 20. Jahrhunderts in diesem Jahrhundert, 21. überlegen sein. Dass die These, die Anfang dieses Jahrzehnts formuliert wurde, noch vor dem 11. September, diese These wird manchmal in Europa diskutiert, aber die Europäer selbst sind dieser hoffnungsvollen, optimistischen Vision ihrer Zukunft stehen recht skeptisch gegenüber. Trotzdem, das ist, glaube ich, keine Glaubensfrage, sondern Einsicht in die einzige Chance, tatsächlich global sich zu behaupten für unsere Kinder und Kindeskinder, mit dem Prozess weiterzugehen. Und jetzt meine Schlussthese. Möglicherweise ist diese Krise, in der wir jetzt mittendrin sind oder die erst richtig anfängt, wir wissen nicht, ob das tatsächlich ein Tsunami auf uns zukommt oder ob es nur ein gewaltiger Sturm ist. Aber diese Krise zeigt, dass Europa nach wie vor die Instanz und die Hoffnung ist. Also die Reaktion in Irland, die Reaktion in Polen, in Irland, die angekündigte Bereitschaft, den Verfassungsvertrag endlich zu ratifizieren. In Polen die Bereitschaft der Euroskeptiker, in die Eurozone hineinzuflüchten. Aber auch die Reaktion in Russland, auch die milderen Töne, wenn es um die Durchsetzung der eigenen nationalen militärischen Interessen. Ich denke an das Anti-Atom-Raketenschild und. Wir geraten in eine Phase, wo man in den Nationalstaaten zwar einerseits über die Rettung der eigenen Wirtschaft zuerst nachdenkt. Ich brauche nur Sarkozys Spruch zu zitieren, dass der französische Steuerzahler nicht die Arbeitsplätze in Polen finanzieren sollte. Zugleich aber letztendlich, wenn man sehr genau sich anschaut, wie die Politiker reagieren, faktisch reagieren und nicht das, was sie pro domo sua im Fernsehen sagen, dann zeigt sich, dass die EU nicht nur existiert, sondern dass sie in dieser Krise auch eine Hoffnung ist. Wobei man natürlich auch warnen muss, dass es die erste Krise ist, die auch für den Bestand der EU eine Gefahr darstellt. Denn wenn die Europäer, wenn die Teilstaaten der EU, wenn die Europäer nicht zueinander finden, dann ist es möglich, dass wir wirklich in die Konstellation des 19. Jahrhunderts der Nationalstaaten zurückfallen, die diesmal aber keine Chance selbst den stärksten Staaten gibt. Ich weiß, dass wir heute nicht darüber diskutieren, ob Europa nicht mit einer Stimme im UNO-Sicherheitsrat reden sollte, ob Europa nicht auch stärker auch militärische Politik, also Verteidigungspolitik durchsetzen sollte. Heute ist die Wirtschaft, heute ist auch die Demokratie ein Thema, das heißt die innere Demokratie der Europäischen Union. Ich hoffe nur, dass die von Jürgen Habermas in die weltgesetzte Idee einer direkten Wahl des europäischen Präsidenten zumindest diskutiert wird. Wir hatten 2005 in Polen eine repräsentative Umfrage, also wenige Monate vor den Wahlen, die Nationalkonservativen gewannen. Und die meisten Polen waren erstens für die Direktwahl eines europäischen Präsidenten. Also das, was damals auch noch nicht zur Debatte stand. Zweitens, sie waren für eine gemeinsame Euro-Armee. Drittens, sie waren für die gemeinsame Außenpolitik. Und zugleich waren sie dafür, dass man die nationalen Interessen stärker zur Geltung bringt. Also eine Quadratur des Kreises. Aber mit dieser Quadratur des Kreises leben alle EU-Mitglieder. Ich danke Ihnen. Das sind meine.